habe mir dann so gedacht, soll ich in die Schule gehen? Und irgendwie wollte ich dann gar nicht in die Schule gehen.
Wenn das Kind nicht mehr in die Schule will.
Gefühlsmäßig ist das Problem überall in jeder Klasse angekommen. Man kann sagen, fast jeder Lehrer, jede Lehrerin in einer Klasse kennt das Phänomen. Sehr viele Eltern kennen dieses Phänomen. Wir haben zweifellos mehr mit dem Thema Schulverweigerung zu tun, als das noch vor einigen Jahren der Fall war.
Die Schulverweigerer und ihr oft mühsamer Weg zurück in die Klasse.
Er ist ja nicht das einzige Kind, das die Schule schlecht aushaltet, sondern einer von vielen. Deswegen war ich dann auch relativ hilflos, weil ich bin auch nicht gern Schule gegangen.
Eine Sendung von Jonathan Scheucher.
Ich habe zu meiner Mama gesagt, Mama, ich gehe jetzt in die Schule. Und ich wollte wirklich in die Schule gehen. Aber ich weiß nicht, dann hat mich irgendwas dazu gebracht, dass ich nicht gehen will. Und dann bin ich zu meiner Freundin gegangen, in ihre Wohnung. Sie war 17 und war zu dem Zeitpunkt arbeitslos.
Das war an einem Montagmorgen im Februar vergangenen Jahres. Lara Reisinger, der Name wurde geändert, war damals 12 Jahre alt. An diesem Tag schwänzte sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Schule.
Ich war dann bei ihr und war dann auch, glaube ich, 3 Tage nicht zu Hause. Meine Mama hat mich gesucht mit ihrem Auto und hat sich große Sorgen gemacht. Sie hat mich angerufen, sie hat mir geschrieben. Meine ganze Familie hat mich angerufen und hat mir geschrieben, wo bist du? Ich habe es ignoriert. Ich wollte einfach nur meine Ruhe haben.
Nach 3 Tagen fand Laras Mutter ihre Tochter und nahm sie wieder mit nach Hause. Die ganze Zeit über war sie bei ihrer Freundin in deren Wohnung gewesen.
Ich habe natürlich Ärger bekommen, aber sie hat sich auch Sorgen gemacht.
Vor allem eines wollte ihre Mutter wissen, warum sie fortgegangen war.
Ich habe darauf nicht so wirklich eine Antwort gegeben.
Lara Reisinger besucht die Grazer Sportmittelschule. Die Schule selbst mag sie sehr und war bis zu diesem Zeitpunkt auch immer gerne hingegangen. Einige Wochen vor ihrem Ausbruch hatte sie begonnen, sich erwachsener herzurichten.
Mein Aussehen hat sich komplett verändert. Ich habe mich angefangen zu schminken. Ich habe angefangen, meinen Bauch herzuzeigen. Also ich war nicht mehr so kindlich. Es ist alles so schnell gegangen. Ich habe über Snapchat mit vielen geschrieben und wir haben uns dann alle getroffen. Und wir haben uns dann immer regelmäßiger getroffen. In Puntigam, am Jakomini-Platz, also immer an so öffentlichen Plätzen. Sie hatten immer 1 bis 2 Jahre Unterschied zu mir, hauptsächlich älter. Es war dann auch so, dass ich mit der Zeit angefangen habe zu rauchen, Zigaretten. Und dann, ein bisschen später, habe ich auch Gras geraucht.
Einige der Freunde, mit denen sie unterwegs war, schwänzten immer wieder die Schule. Und auch bei Lara Reisinger blieb es nicht bei den anfänglichen 3 Tagen.
Ich war tagelang nicht zu Hause. Ich habe bei Freunden geschlafen und hin und wieder war ich auch zu Hause. Ich hatte sehr oft ein schlechtes Gewissen. Zwischenzeitlich war es mir dann auch egal. Wir sind herumgefahren, Bus, Straßenbahn und wir waren spazieren. Es gab nie so wirklich, was wir jetzt fix gemacht haben. Sie haben mich zu nichts gezwungen, aber ich habe von mir selber aus nichts anderes gesehen. Deswegen habe ich einfach mitgemacht.
Es hat sich eingebürgert, Schulverweigerin oder Schulverweigerer zu sagen. Ich bin nicht ganz glücklich mit dem Begriff, der Begriff so quasi eine aktive Verweigerung impliziert. Und häufig ist es ja nicht eine aktive Verweigerung einer Schülerin oder eines Schülers in die Schule zu gehen, sondern es ist eine Angst.
Gerald Friedrich, Leiter der Kinder- und Jugendhilfe Graz Nordost. Der Psychologe und Familientherapeut arbeitet seit 30 Jahren mit jungen Menschen. Er sagt, die Zahl an Teenagern, die den Schulbesuch verweigern, steigt.
Es war früher einfach klarer, da gibt es keinen Ausweg, man hat in die Schule zu gehen und es ist keine Diskussion. Möglicherweise ein autoritärerer Zugang zu der Thematik. Auf der anderen Seite ist sicherlich durch digitale Medien und soziale Kontakte über digitale Medien der soziale Aspekt für die Kinder in der Schule nicht mehr in diesem Ausmaß entscheidend, wie das noch vor einigen Jahren war. Und das hat es auch erschwert, wieder den Wiedereinstieg auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die, auch wenn sie zu Hause in ihrem Zimmer sitzen, ihre sozialen Kontakte. Man kann sich heute kaum mehr einen Jugendlichen, eine Jugendliche ohne Smartphone und soziale Kontakte über Internet vorstellen. Ein bloßes Treffen, so quasi face-to-face alleine und keine digitalen Medien, das gibt es quasi kaum mehr.
Die Gründe für Schulverweigerung sind vielfältig, sagt Gerald Friedrich. Einer davon ist Schulangst.
Versagensängste, Angst, nicht die Leistung zu bringen oder überhaupt gelernt zu haben, auf soziale Situationen, die Druck ausüben, mit Flucht zu reagieren und nicht sich diesen zu stellen. Konflikte in der Schule genauso, Konflikte mit dem Lehrer, Konflikte mit den Schulkollegen bis hin zu der Situation, wo man vor der Klasse sich blamiert mit einer schlechten Note oder mit anderen Dingen. Man weiß es nicht genau, was es ist. Manchmal sind es nur Hänseleienwitze, manchmal der Druck, der sich fortsetzt von zu Hause auf die Schule, umgekehrt. Das ist einfach verschieden.
Nicht immer bleiben Kinder allerdings zu Hause, weil es Probleme in der Schule gibt. Als einen weiteren Grund nennt Gerald Friedrich die Angst, die Eltern allein zu lassen, etwa wenn Vater oder Mutter an einer psychischen Krankheit leiden.
Man denkt, es wäre nur eine verschwindend kleine Gruppe, aber man spricht doch von dunklen Ziffern von 1 zu 4 bis 1 zu 6, also jedes sechste Kind, das mit Eltern lebt, die psychische Probleme haben. Diese Probleme werden oft nicht angesprochen oder ausgesprochen, aber sind dem Kind deutlich. Und dann findet sowas wie eine Rollenumkehr statt. Die Eltern verhalten sich wie Kinder und die Kinder übernehmen die Verantwortung, die eigentlich den Eltern zustünde, und haben Angst, zum Beispiel die depressive Mutter alleine zu lassen, weil es könnte ja in der Zwischenzeit etwas passieren. Vielfach verhalten sich auch Eltern implizit so, dass sie nicht alleine gelassen werden wollen. Das heißt, sie binden ihr Kind, möchte ich fast sagen, unbewusst an sich und an die Situation zu Hause mit Doppelbotschaften. Du solltest ja in die Schule gehen, aber sie machen dann nichts dafür, dass die Kinder in die Schule gehen. Mit, ja, mir geht's heute nicht so gut, und irgendwie dem Kind nicht den Weg zu ebnen. Es ist die Pflicht der Eltern, den Kindern auch den Weg zu ebnen, dass sie unbeschwert hinausgehen können. Wenn sie nämlich psychische Probleme haben, sind sie dazu aber nicht in der Lage. Also sie machen das nicht absichtlich, sondern es ist ein unbewusster Prozess.
Gerald Friedrich führt einen dritten und letzten häufigen Grund an, warum junge Menschen nicht in die Schule gehen: eigene psychische Probleme.
Kinder haben natürlich auch psychische Probleme, so wie wir Erwachsene die haben können. Und in erster Linie passiert ihnen das Gleiche noch viel stärker als Erwachsenen. Sie sind verunsichert und können mit diesen Gedanken, mit diesen innerpsychischen Prozessen nicht umgehen. Depressionen von Kindern sind relativ häufig. Es können auch autistische Symptomatiken sein. Kinder können oft sich in anderen Strukturen nicht zurechtfinden. Sie können nicht sich anpassen an neuere und sich verändernde Umweltbedingungen und so weiter und so fort und bleiben dann in dem sicheren Umfeld lieber. Wenn es wirklich auch in Richtung psychotische Symptomatik geht, dass Kinder Gedanken haben, die sie überhaupt nicht mehr einordnen können, auch dann ziehen sie sich häufig zurück und können dann an einem normalen gemeinschaftlichen Leben in der Schule oft nicht mehr so teilnehmen. Die Kinder gehen eher mehr in vielleicht in digitale Welten oder in andere Ablenkung durch Internet, durch soziale Medien, durch Spiele. Sehr viele Spiele sind so gestaltet, dass sie natürlich Sucht machen. Kinder verlassen gar nicht mehr diese Spielwelt. Sie bleiben da drinnen in diesem Spiel verhaftet, schlafen dann nur mehr wenig und freuen sich schon wieder in der Früh weiter in diesem Spiel einzutauchen. Das sind richtige Suchtphänomene. Ja. Da kann man auch sehr schön hineingeraten, um sich von der realen Welt in eine zweite Scheinwelt zu begeben und von realen Problemen abzulenken.
War von Anfang an so ein Einserschüler, was anders war, sind Einser hat es für ihn nicht gegeben. Er hat sich auch immer sehr unter Druck gesetzt. Wir haben immer versucht, diesen Druck von ihm zu nehmen, das ist uns nicht gelungen.
Daniela Wallner, auch ihr Name wurde verändert, über ihren zweitgeborenen Sohn, der im Alter von 12 Jahren ein ganzes Jahr lang nur noch sporadisch die Schule besuchte. Begonnen hat es im Herbst 2018.
Er war halt krank und diese Krankenstände sind immer öfter geworden und immer länger und die Phasen, wo er in die Schule gegangen ist, immer kürzer. Das heißt, einmal eine Woche krank und dann wieder ein paar Wochen in der Schule und im Laufe der Monate hat sich das dann umgedreht, dass er dann sozusagen mehrere Wochen zu Hause war und eine Woche in der Schule, bis er dann gar nicht mehr gegangen ist.
Warum ihr Sohn nicht mehr in die Schule ging, konnte Daniela Wallner nicht herausfinden.
Er hat gesagt, er kann nicht Schule gehen, nicht? Und der war ja erst 12, nicht? Er war ja wirklich sehr klein noch. Ich habe dann gesagt, entweder du gehst heute in die Schule oder du gehst mit zu meinem Termin von der Familienberatung. Und dadurch hat er dann eine Psychotherapeutin bekommen. Er hat gar nichts erzählt und er wollte auch nicht. Und von der Psychotherapeutin selber kann ich mich nur erinnern, dass sie im Prinzip das gleiche Bild gezeichnet wie alle Lehrer. Super, gescheit, intelligent, anregender Gesprächspartner und interessant und immer spannend und was der alles weiß. Und nur das hilft ihm nichts. Das war immer das Problem in der Schule. Wenn ich gesagt habe, da gibt es so Probleme, habe ich gesagt, aber das hat so gute Noten, wo ist das Problem? Und ich habe mir gedacht, man, super, danke. Aber Lehrer fühlen sich halt immer geschmeichelt, wenn Schüler gute Noten haben und sehen nicht, wenn ein Kind leidet. Das gibt es ja sehr viele Kinder, sehr, sehr viele Kinder.
Daniela Wallner nahm Kontakt mit der Klassenvorständin ihres Sohnes auf, die sehr verständnisvoll war, sagt sie. Sie vereinbarten einen Tag nach Ostern, an dem ihr Sohn versuchen sollte, die Schule zu besuchen. Erst einmal nur für eine Stunde Zeichenunterricht.
Und da ist er dann auch wirklich hingegangen nach den Osterferien und ist auch in der Schule gesehen worden und ist dann aber, glaube ich, noch vor dem Unterricht wieder gegangen. Aber dadurch, dass er in der Schule gesehen worden ist und ausgemacht war auch mit der Klassenvorsteherin und mit mir, dass er in die Schule kommt, war die Schule natürlich in der Verantwortung. Und dadurch, dass er dann verschwunden ist, er war ja erst 12, haben sie die Polizei verständigen müssen wegen der Haftbarkeit, nicht? Wenn ihm unterwegs was passiert. Wenn er offiziell in der Schule ist, wäre ja die Schule haftbar gewesen.
Die Schuldirektorin verständigte Daniela Wallner telefonisch.
Das war entsetzlich. Es war vorher schon entsetzlich. Und das war halt einfach sozusagen dann der Höhepunkt des Entsetzlichen. Und habe dann nur schnell überlegt, wo kann er sein und bin halt dann dorthin gerast. Und dort war er auch. Er war einfach auf dem Heimweg und ist bei der Bushaltestelle oder auf dem Bus gewartet. Und dort habe ich ihn halt dann abgeholt und bin mit ihm heimgegangen.
Zusätzlich zur Polizei hatte die Schule nach dem Verschwinden von Daniela Wallners Sohn auch das Jugendamt verständigt. Über ein Jahr lang bekamen sie von dort ab sofort 1 bis 3 Mal in der Woche Besuch von einer Psychologin oder Daniela Wallner traf sich alleine mit ihr.
Sie war für mich da und da hat sie mich auch sehr beruhigt, indem sie gesagt hat, 12-jährige Buben, das ist das häufigste überhaupt, also bei Schulverweigerung. Und auch, dass er so jung ist, soll man keine Sorgen machen, weil je jünger Kinder sind, desto mehr haben sie noch die Chance durch Hilfe, dass sich noch was verändert. Und dass sie eben auch mit vielen Kindern und Jugendlichen arbeiten, die eben schon 16, 17, auch schon volljährig, wo es dann nochmal schwieriger ist, dass es sozusagen ein Glück ist, wenn man schon so früh merkt, dass es schwierig ist.
Daniela Wallners Sohn wollte mit der Psychologin vom Jugendamt aber nicht sprechen. Zurück in die Schule wollte er auch nicht. Auf Empfehlung des Jugendamts ging er schließlich 8 Wochen lang in die Kinderpsychiatrie, tagsüber. Das war Anfang 2020.
Und zum Schluss hat sie mir eben gesagt, dass sie eben den Verdacht gehabt haben auf Autismus und das hat sich da bestätigt. Wegen der möglichen Stigmatisierung war es mir natürlich unangenehm, aber auf der anderen Seite war ich natürlich froh, dass eine Erklärung da war. Ich habe wenig mit ihm darüber geredet. Ich weiß, dass ich einmal, ich weiß aber nicht, was ich ihn da gefragt habe, aber er hat darauf nur geantwortet, weißt du, Mama, ich will einfach nur normal sein. Und das hat mir eigentlich auch insofern genügt, weil das hat auch eigentlich erklärt sein Verhalten in der Schule. Er hat halt gestrebert wie wahnsinnig, weil er einfach nur normal sein wollte. Und hat sich dabei aber wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil er nicht gesehen hat, wo ist genug. Weil mit dem Perfektionismus, den er halt hat, durch den Autismus, gibt's kein Genug.
Als ob nie etwas gewesen wäre, ging Daniela Wallners Sohn nach Ende der knapp 2 Monate Kinderpsychiatrie wieder täglich in die Schule.
Also die Tagesklinik war zu Ende und er ist einfach in die Schule gegangen. Und sein einziger Kommentar zu dem Thema war, das hätten sie gleich machen sollen, also die Tagesklinik. Er ist deutlich entspannter, er ist einfach nicht mehr so angespannt. Und heuer ist eben der Erfolg da, dass er jetzt endlich bereit war zu beschließen, er will jetzt schlechte Noten haben. Und er bemüht sich jetzt schon das ganze Jahr über, schlechte Noten zu haben. Aber zeigen wollte es mir noch nicht. Also ich bin gespannt, ob ich dann das Jahresabschlusszeugnis, wenn ich es zu sehen kriege, ob es mir gelungen ist, endlich schlechte Noten zu haben. Also das wäre der Erfolg, an dem wir als Eltern seit der Volksschulzeit kämpfen. Dass er endlich bitte sich erlaubt, schlechte Noten zu haben.
Der Kontakt entsteht entweder, dass Eltern selbst kommen und sagen, ich möchte was, oder dass eine Meldung bei uns eingeht, das Kindeswohl wird gefährdet, weil die Eltern zum Beispiel es unterlassen, das Kind in die Schule zu schicken oder es nicht schaffen, da muss etwas gemacht werden. Da wird dann Kontakt aufgenommen von der Sozialarbeiterin direkt mit der Familie.
Psychologe Gerald Friedrich von der Kinder- und Jugendhilfe Graz Nordost.
Es melden sich auch Dritte, Nachbarn, Freunde der Familie, die sagen, da gibt es die Problematik, die schaffen das nicht, das Kind geht schon so lange nicht in die Schule, dann wird das halt schlechte Auswirkungen haben. Natürlich ist es keine Kindeswohlgefährdung per se, wenn das Kind nicht in die Schule geht, die durch die Eltern hervorgerufen wird, in der Regel. Aber das ist der Einstieg in einen Hilfeprozess, wo man dann wirklich etwas machen kann in dieser Richtung. Und zwar sehr passgenau. Und das kann gehen vom Elterncoaching hin, also Hilfe zur Selbsthilfe. Wie kann man das erreichen, dass die Eltern das schaffen?
Meist kommt jemand von der Jugendhilfe in die Familie. Ein Psychologe, eine Sozialarbeiterin oder Pädagogin.
Die ein Beratungssetting gestalten können mit den Eltern und auch mit den Kindern. Es kann auch praktisch sein, dass man mal schaut, das Kind in der Früh aufzuwecken, auch in die Schule zu begleiten, über diesen Weg ins Gespräch zu kommen und das herauszuarbeiten, was denn notwendig wäre, damit das auch wieder funktioniert. Und das sind manchmal auch kleine Sachen, weil wenn es schon länger dauert, dann ist die Angst, was werden denn die anderen sagen, wenn ich jetzt wieder in die Schule komme, wie kann ich das überhaupt rechtfertigen, dass ich jetzt so lange nicht da war und was wird denn da alles passieren? Weil eines kann man sagen, die Gedanken sind meistens nicht die Lösung, sondern das Problem. Die Gedanken, die sich sowohl die Eltern als auch vor allem die Jugendlichen zu dem Thema machen, und die bleiben dann lieber zu Hause sitzen und spinnen ihre Gedanken und unter Anführungszeichen weiter, anstatt ins Tun zu kommen. Und das ist, glaube ich, unsere Hauptaufgabe, die Leute aus ihren Gedanken zu reißen und wieder ins Tun zu bringen. Weil in die Schule gehen, wie der Name schon sagt, das hat in erster Linie mal was mit Gehen zu tun und erst in zweiter Linie was mit Schule und dem allem, was man denkt, was dort passiert. Das Wesentliche ist einmal, dort wieder anzukommen und Situationen auch aushalten zu können oder einfach neu zu interpretieren. Und dann der Punkt, dass auch die Lehrer, die Mitschülerinnen sagen, komm doch wieder, wir freuen uns auf dich. Und nicht, die werden mich alle anschauen wie einen Alien, wenn ich da wieder aufkreuze. Das läuft so nach dem Motto, für Kindererziehung braucht es ein ganzes Dorf, nicht nur eine Person. Und ich glaube, das stimmt auch wirklich, weil alle können was dazu beitragen, wenn sie sich um ihren Beitrag bemühen und Ideen dazu sammeln und nicht, was müsste der andere jeweils tun. Denn es wird oft der Ball weitergespielt von einem zum anderen.
Ich wollte wirklich nicht mehr zu Hause sein, habe Vorwürfe bekommen und ich habe mich einfach nicht mehr geliebt gefühlt. Also ich weiß zwar, dass ich einen Fehler gemacht habe, ich habe meine Eltern echt schlecht behandelt. Ich habe sie auch damals beleidigt, also das war echt schlimm. Ich habe dann so Lügen, also es war nicht alles gelogen, aber ich habe einfach Lügen erzählt, damit ich nicht mehr zurück nach Hause muss.
3 Monate lang wohnte die damals 12-jährige Lara Reisinger in einer betreuten WG für Jugendliche in Krisensituationen. Das war von März bis Mai vergangenen Jahres. In dieser Zeit kümmerten sich zwei Erziehungshelferinnen um sie.
Und es hat mir sehr geholfen. Wir haben zusammen gekocht, wir waren Sachen einkaufen, wir haben geredet und ich hatte auch dort Freundinnen und das hat mir generell gut getan. Ich hatte Auszeit von meiner Familie und ich glaube, das habe ich gebraucht.
Damals begann sie auch wieder regelmäßiger in die Schule zu gehen, allerdings nicht in die Klasse, sondern zu einer ihrer Lehrerinnen, der Traumapädagogin Ute Bergmoser. An drei Vormittagen in der Woche bietet diese für Schülerinnen und Schüler in akuten Krisen Hilfe an, in der sogenannten Zukunftswerkstatt, wie das Angebot heißt.
Es ist ein Raum ganz oben im ersten Stock, ein kleiner Raum mit Tisch und Stühlen. Ich finde auch, es ist echt schön dort. Man fühlt sich echt wohl. Die Frau Bergmoser, sie kann gut zuhören und sie hat mir auch sehr geholfen. Und schon vor der WG war ich oft bei ihr in der Zukunftswerkstatt. Sie hat mir beim Lernen geholfen und es waren auch andere Kinder bei ihr, nicht nur ich. Ich war von Montag bis Mittwoch bei der Frau Bergmoser und am Donnerstag und Freitag war ich meistens zu Hause und habe zu Hause gelernt. Ich habe manchmal Lernpakete bekommen und Aufträge bekommen, was ich zu tun habe und habe dann einfach das Gleiche, was die Klasse unten gemacht hat, habe ich einfach oben alleine gemacht. Also das hat mir auch sehr gut getan, weil ich nicht so unter Druck stand und weil ich alleine war und nicht unter so vielen Kindern.
Auf Anregung ihrer Mutter ging Lara Reisinger im Februar zum ersten Mal in Psychotherapie. Dabei wurde ihr eine Depression diagnostiziert.
Es hat mich sehr gewundert, weil ich niemals gedacht hätte, dass ich das habe. Ich dachte, das ist normal, aber ich habe nicht gewusst, wie ich selber damit umgehen soll, dass ich sie jetzt habe. Ich versuche, nicht alles in mich reinzufressen und rede auch mehr über Sachen, die mich belasten. Hauptsächlich mit meiner Mama und der Frau Bergmoser.
Seit einem Jahr geht Lara Reisinger, so oft sie es schafft, wieder in ihre Klasse. Ihren Platz in der zweiten Reihe, der lange frei geblieben war, hat sie behalten.
Es wurde sehr oft über mich in der Schule geredet und es war auch für mich nicht so leicht, wieder in die Klasse zu gehen. Ich bin eher mehr in der Klasse als jetzt oben bei der Frau Bergmoser. Ich fühle mich eigentlich dann komplett normal. Ich komme eigentlich mit jedem zurecht. Sie nehmen mich eigentlich immer herzlich auf, wenn ich komme. Und eigentlich gibt es da keine Probleme.
Es gibt halt viele Songs, so wie von Falco, Nie mehr Schule oder so, die eigentlich implizieren, Schule ist was Schlimmes. Und das auch auf eine lustige Art und Weise. Und das haben wir ja alle erlebt. Und auf der anderen Seite wollen aber alle, dass ich hingehe.
Kinder- und Jugendpsychologe Gerald Friedrich.
Irgendwann wird es vielleicht einmal eine Zeit geben, wo der Begriff Schule und Arbeit überholt ist. Weil die Leute, und das wäre meine Vision, das gern tun, was sie machen und dafür auch ein Geld bekommen. Und wenn man die Vision vor sich hat, dann sagt man, es geht nicht um die Erfüllung der Schulpflicht, sondern ich mache etwas für mich selber. Und da müssen wir alle dazu beitragen, dass unsere Kinder auch verstehen, was sie für sich selber machen. Und wir können das nur vorleben. Wenn wir das nicht selber vorleben, dann können wir reden, was wir wollen. Wenn wir selber immer nur den Kindern das Gefühl vermitteln, ich muss in die Arbeit gehen und ich muss Geld verdienen und eigentlich bleibt mir dann keine Zeit mehr für mein wirkliches Leben. Das ist das wirkliche Leben. Und das wirkliche Leben ist genau in dem Moment, wo man auch in der Arbeit ist. Und das sollte einem halt, glaube ich, auch Spaß machen und das sollte man seinen Kindern auch vorleben. Dann geht der, glaube ich, lieber in die Schule.
Wenn das Kind nicht mehr in die Schule will. Über den oft mühsamen Weg zurück in die Klasse hat Jonathan Scheucher berichtet. Redaktion Lukas Tremetsberger.